Jesus, der bessere David. Das Thema von heute schließt sich, wie bereits schon erwähnt, an das letzte Thema, Jesus, der bessere Mose, davor der bessere Adam. Und so sind wir gerade in dieser Reihe und gucken uns an, Jesus ist besser als viele Leute, als alle Leute in der Bibel. Und ich möchte damit beginnen, euch vorzustellen, was euch heute erstmal erwartet. Ich möchte etwas über David erzählen. David, ein guter Hirte, ein guter König. Es kam schon beim Lied durch, dass David ein besonderer König war. Und wir kennen auch einige Geschichten, er war ein guter Hirte. Gehen wir weiter. Jesus, ein hingebungsvollerer Hirte. Jesus, ein machtvollerer König. Und dann gehen wir und gucken, was wir eigentlich daraus lernen können, dass Jesus der bessere David ist. Was bedeutet das für uns? Und diese beiden Personen sind für uns ganz klar Vorbilder. Lesen wir zu Anfangs erstmal einen Text, der bezieht sich auf den ersten Punkt insbesondere. Und das ist 1. Samuel 17, die Verse 34 und 37. Hier auf dem Beamer-Bild seht ihr die Übersetzung aus Luther 2017 und die werde ich auch vorlesen. Genau, Kapitel 17, Verse 34 und 37. Bis 37, Entschuldigung. David aber sprach zu Saul. Dazu möchte ich erstmal noch etwas sagen. Wir befinden uns hier gerade in der Phase, wo David sich darum bewirbt, gegen Goliath kämpfen zu dürfen. Er hat sich das angeschaut und denkt sich so, oh, dieser Philister, dieser Riesenkerl, der beschimpft hier gerade unseren Gott und alle stehen blöd da und gucken ihn nur an und haben Angst. Ich werde ihn töten. Geht zu Saul und spricht so. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, er rettete dann das Schaf aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesen unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von diesen Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu ihm, geh hin, der Herr sei mit dir. Mutige Worte. Wissen wir doch, dass David ein junger Bursche war, der jetzt vor dem König steht, dem Oberhaupt des Volkes und richtig dick aufträgt. Ich habe Löwen getötet, der Herr ist mit mir, ich mache den Riesenmann fertig, gegen den keiner deiner Soldaten kämpfen möchte. David, und das lesen wir aus dieser Geschichte, hatte anscheinend schon viel Kampfeserfahrung. Und das ist der Punkt, warum ich auch diesen Text gewählt habe. Man sieht, wie er sein Leben riskiert für Schafe. Es sind seine Schafe, aber er riskiert sein eigenes Leben für ein Schaf. Er hat gesagt, ich bin diesen hinterhergelaufen, als die Löwen kamen und die Schafe weggerissen haben. Er hätte ja auch sagen können, eins ist keins. Mein Vater braucht mich viel mehr als ein Schaf, wir haben ja auch viele. Er ist diesem einen hinterhergelaufen, hat sich mit einem Bären angelegt, einen Löwen totgeschlagen und hat das Schaf zurückgeholt. Wir sehen, wie er sein Leben für seine Schafe riskiert. Für ihn ist jedes Einzelne wertvoll. Und in dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, sieht man, wie er vor Gottvertrauen strotzt. Und in diesem Fall dann auch sehr viel Selbstvertrauen an den Tag legt und sagt, Gott wird mir auf jeden Fall helfen. Großes Vertrauen sehen wir hier in David bereits in jungen Jahren. Und wie schon in dem Lied sehr gut rüberkam. David, und da habe ich jetzt einen Abschnitt als Beleg beigefügt, den man sich dann mal angucken kann. Das ist 2. Samuel 22, das werden wir jetzt nicht lesen. Das sagt David weiter am Ende seines Lebens, wo er schon auf viele Situationen blicken kann. Und in diesem Text geht es nicht darum, ich David, Löwentöter, Bezwinger des Goliath, König von Israel, habe alles geschafft, war richtig stark. Nein, er sagt, der Herr hat mir geholfen. Er hat mich aus den Händen der Feinde errettet. Er ist für all meine Erfolge verantwortlich. Und es ist ein sehr demütiges Zeugnis, das er davon sich gibt. Und deswegen gebe ich das hier als Beleg dafür, dass David ein guter König war. Ich belege es nicht damit, wie viele Schlachten er gewonnen hat. Das haben viele Könige. Er hat das richtige Herz eines Königs, denn er vertraut auf Gott. Ganz wichtig, am Ende dankt er ihm und sagt, danke, ich hätte das so nie geschafft. Aber David macht auch Fehler. Klar, ich habe jetzt zwei Stellen aufgeführt. In dem 1. 2. Samuel 11 lesen wir die Geschichte, wo David Bezeba nimmt und ihren Mann Uriah töten lässt, sie dann heiratet, also einem Mann seine Frau stiehlt und als Dankeschön ihn dann noch umbringen lässt. Und das zweite ist dasselbe Buch, Kapitel 13, Vers 20 und die folgenden. Amnon, Davids ältester Sohn, vergewaltigt seine Halbschwester Tamar, soweit ich weiß. Und David erfährt davon und macht nichts. Da steht, er wurde zornig, konnte ihm aber nichts antun, weil er ihn so lieb hatte. Das sieht sehr schwach aus und es ist inkonsequent und ungerecht gegenüber den Beteiligten, die daran Schaden genommen haben. Und man sieht, wie im Folgenden viel Schlimmes passiert. Absalom ist der Bruder nämlich von dieser Tamar und ja, die hassen sich dann richtig, beziehungsweise Absalom hasst den Amnon richtig und das endet in einem Desaster. Doch hier kommt wieder Davids gute Haltung zum Vorschein, nämlich als dann er zur Rede gestellt wird, warum er denn Bathseba zur Frau genommen hat. Dann steht er da nicht so, ja, was war sie da auch auf dem Dach? Die muss doch wissen, er macht keine Ausflüchte. Er sagt, da steht, ich habe gesündigt, sagt er. Und das war's. Er hat nicht noch gesagt, weil, ja, okay, Entschuldigung, war aus Versehen, sondern er gibt ganz klar zu, ich habe gesündigt, ich bin völlig schuld, kein anderer ist schuld. Das war mein Vergehen. Und das, da beweist David als Anführer Größe, weil er für seine Fehler, die er begeht, einsteht und niemanden anderen dafür bezichtigt. Jetzt haben wir uns ein bisschen David angeschaut und in diesem Vergleich, den wir ja haben, Jesus, der bessere David, kommen wir nun zu meinem zweiten Punkt, nämlich Jesus, der hingebungsvollere Hirte. Wir haben gehört, David, sehr hingebungsvoll zu seinen Schafen, hat sie aus den Klauen dieser Löwen und Bären gerissen. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und es ist klar, das Bild der Schafe ist hier auf den Menschen zu projizieren. Und das Buch Johannes im Kapitel 10 beschreibt viel darüber, wie Jesus sich als den guten Hirten bezeichnet. Und präzise in Vers 11 sagt er, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und das hat er ja auch später dann bewiesen. Und er gibt nicht nur sein Leben, er ist auch in der Lage, viel mehr zu tun. Nämlich, und jetzt möchte ich einen kurzen Text lesen, aus Johannes 10, die Verse 27 und 28. Und da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und hier sehen wir, wie Jesus der hingebungsvollere und auch stärkere Hirte ist. Denn A, er ist in der Lage, seinen Schafen, uns Menschen, ewiges Leben zu geben, was er hier sagt. David war nicht in der Lage, seinen Schafen ewiges Leben zu geben. Und weiter sagt er, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Die Löwen und die Bären konnten kommen und die Schafe aus Davids Herde reißen. Bei Jesus geht das gar nicht erst so weit. Er steht bereits davor und macht ihn davor fertig. Niemand kann aus dieser Herde rausgerissen werden. Und das macht Jesus zu einem größeren Hirten. Er ist der bessere Aufpasser. Er ist der bessere Beschützer. Weiter in einer Stelle in Lukas redet Jesus davon, wie wertvoll er die Menschen sieht. Da geht es darum, da gibt es diese Vögel, Spatzen oder was auch immer. Und die sind so ein paar Pfennig wert. Und er sagt, ich kenne sie alle und ich habe sie alle im Blick. Und ihr seid Menschen, ihr seid viel wertvoller. Bei euch sind die Haare gezählt, sagt in diesem Text. Und verdeutlicht somit seiner Herde, wie kostbar sie sind. Er ist in der Lage, auf alle gleichzeitig mit der gleichen Intensität aufzupassen. Er muss sich nicht auf etwas Bestimmtes fixieren, er ist fixiert auf alle. Und er gibt die Zusage, ich bin bei euch alle Tage. Ich muss nicht mal kurz weg und komme morgen wieder, sondern ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende, bis ich wiederkomme. Und das zeigt Größe und das zeigt, wie überlegen Jesus als Hirte gegenüber David ist. Und er ist der machtvollere König. David selbst nennt Jesus Herr. Das sehen wir in Psalm 110, Vers 1. Etwas deutlicher wird es dann im Markus-Evangelium. Das heißt, hier sagt selbst David, der Messias, der einst kommt, der ist größer als ich, er spricht dir mit Herr an. Und was bei der Machtfrage immer geklärt sein sollte, wer hat nun mehr Macht? Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 18, ich habe alle Macht. Ich bin allmächtig, sagt Jesus. Und so, in seiner Allmacht, war es auch gar nicht möglich, ist es gar nicht möglich, ihn zu etwas zu zwingen. Und so sagt er an einer anderen Stelle, auch in Johannes 10, dass man ihn zu diesem Opfer, das er später gebracht hat am Kreuz für uns, nicht zwingen konnte. Er hat es freiwillig gegeben, sagt er. Und somit ist er ein machtvoller König, weil er selber entscheidet, was passiert. Und er entscheidet immer und hat immer die Kontrolle. Und es wird in seinem Himmelreich perfekt sein. Lesen wir in Offenbarung 21,4. Kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Welcher König kann behaupten, dass das in seinem Herrschaftsgebiet an der Tagesordnung steht? Dass es dort kein Leid, kein Schmerz und kein Tod gibt? Nur Jesus. Das macht ihn zu dem machtvolleren Anführer. Und wie bereits gesagt, Jesus, schauen wir uns die einzelnen Geschichten im Evangelium an, Jesus handelt immer bedacht, nicht aus irgendwelchen Instinkten heraus, wo er dann später sagt, oh Jungs, da habe ich echt überreagiert. Jesus hat immer die Kontrolle über sich selbst und über die Situation. Das macht einen machtvollen König aus. Aber was haben wir jetzt davon? Ich denke, ich habe jetzt keinem was Neues erzählt, dass Jesus der bessere König ist, dass Jesus besser ist. Wie können wir das jetzt nun in unserem Leben anwenden, dass Jesus der bessere David ist? Wir können ja in dieser Überschrift jetzt mal das Wort David rausnehmen und Anführer einfach. einsetzen und sagen dann Jesus, der bessere Anführer, und können das auf unsere heutige Zeit dann anwenden. Denn was mögen wir, wenn unsere Anführer, die in der Regierung sitzen, stark sind? Wenn wir wissen, die setzen sich für das Volk ein, die setzen sich für eine gute Wirtschaft ein, dass wir sehen können, wow, am Ende des Tages landet mehr Geld auf dem Konto, am Ende des Tages ist die Stadt sicherer. Wir setzen gerne unsere Hoffnung in starke Anführer. Und an den wenigsten wird es vorbeigegangen sein, der Spruch, Make America Great Again. Der letzte Wahlspruch von Trump in den USA natürlich, wo er das Versprechen gibt, ich mache Amerika größer. Und die Leute fanden es super. Man kennt es ja von ihm, dass er ein sehr starker, ein kämpferischer, ein sehr dominanter Mann ist. Und als Führungsperson, der das Land anführt, ist das doch gut. Er ist stark. Wer will denn einen schwachen Anführer haben? Und die Frage, die wir uns dann stellen müssen, worin legen wir uns jetzt, in welche Person legen wir das Vertrauen? Weil wir können an dieser Situation halt auch sagen, Jesus ist besser als jeder Anführer. Sehen wir den Menschen, wenn er stark ist, wenn er auftritt und sagt, ich mache alles besser, können wir dann erst aufatmen und sagen, jetzt werden unsere Sorgen vernichtet. Der da, das ist unser Hoffnungsträger. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau, die unsere Sorgen besiegt? Ist es ein Mensch, aus dem wir dann unsere Hoffnung schöpfen können? Dann ist es so, dass wir wissen, dass Jesus der bessere David ist. Dann ist es so, dass wir wissen, dass Jesus der bessere Anführer ist. Dieses Wissen aber nicht anwenden. Es ist gut, eine politische Meinung zu haben. Ich möchte das jetzt nicht schlecht machen. Und es ist gut, dass man sich für eine gute, blühende Wirtschaft einsetzt, dass es der Stadt gut geht. Das sagt Jesus auch an anderer Stelle, sucht der Stadt Bestes. Nur legen wir unser Vertrauen, unser komplettes Vertrauen in einen Menschen oder in Jesus? Kann uns ein schlechter Anführer vor Sorgen, dass wir uns vor Sorgen zerreißen? Natürlich kann das passieren, aber wenn wir den Fokus auf Jesus haben, in ihm all das Vertrauen hineinsetzen, dann kann uns nichts umwerfen, dann kann uns nichts mit Sorgen voll laufen lassen. Denn Jesus ist, wie wir gerade festgestellt haben, viel besser als David, den man als den größten König vielleicht sogar bezeichnen könnte. Und diesem Jesus, dem sollte unser Vertrauen geben. Ich habe schon bereits gesagt, Wissen bekommt seinen Wert erst in der Anwendung zugeschrieben. Und wir werden das bestimmt, die meisten werden es erlebt haben in der Schule, wie man saß im Matheunterricht und sagte, oh, kennt ihr noch Pythagoras und diese E-Funktionen und so? Und wie dann einige saßen und sagten so, boah, das werde ich in meinem Leben nie brauchen. Für diese Menschen, die es dann auch tatsächlich in ihrem Leben brauchen, hat dieses Wissen, dieses Erlernte, keinen wirklichen Wert. Man kann es nirgendwo anwenden. Aber jetzt irgendwelche Ingenieure, die Häuser oder BMWs bauen, die brauchen diese ganzen mathematischen Kenntnisse, um etwas zu bauen, an dem wir normale Menschen uns dann erfreuen können. Somit wird Wissen erst dann wertvoll, wenn man es irgendwo anwenden kann. Und wir können dieses Wissen, dass Jesus der bessere König ist, in unserem Leben anwenden, indem wir uns dazu entscheiden, dass wir ihm völlig vertrauen. Und das ist der erste Schritt, den wir machen können. Uns dazu entscheiden, Jesus wirklich nachzufolgen, egal wer dann bei uns an der Regierungsspitze da steht, egal was passiert in unserem Land, Das Vertrauen auf Jesus schenkt Ruhe. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage. Habt keine Angst, egal wie sehr die Welt brennt. Denn er ist doch derjenige, der die Allmacht hat. Wie viel besser ist es, das Vertrauen in jemanden zu legen, der alle Macht hat, als das Vertrauen in jemanden zu setzen, den man vielleicht sieht und der große Reden schwingt, aber nur ein bisschen Macht hat im Vergleich dazu. Beim Vertrauen ist aber noch nicht Schluss. Das ist nämlich erst der Anfang. Stellt euch mal vor, wir haben ja vorhin diese Geschichte gelesen, wo David da vor Goliath steht und David würde stehen und sagen, ja, guck mal, ich habe die Löwen getötet, die Bären, ich bin richtig stark, ich mache den Goliath fertig. Und dann so guckt, so, oh, muss ja noch Schafe hüten. Und einfach abhaut, nachdem er so dick aufgetragen hat. Oder erst, wenn er auf dem Schlachtfeld steht, dass er sieht, oh, der Goliath ist ja doch ein bisschen größer als ich. Und eine Fliege macht. Würden wir ihm das heute nicht als Unglauben auslegen? Ich denke schon. Und man hat das beim Verhalten von Menschen beobachtet, dass sie auf Probleme in der Regel auf drei Arten reagieren. Und zwar die Schockstarre, die Flucht und der Angriff. Man hat das beobachtet, weil in der Forschung hat man sich das genauer angesehen. Das sind bestimmte Instinkte, die bei uns drinne sind, als wir damals noch nicht so große Städte hatten, sondern als Nachbarn Wölfe und Bären hatten, brauchten wir bestimmte Instinkte, die uns helfen, nicht sofort draufzugehen. Und da hilft oft als erstes die Schockstarre. Wer kennt das, wenn man irgendwo reingeht, Leute erschreckt und die gucken erstmal so, stehen da erstmal eine Sekunde und checken dann ab, was passiert hier gerade? Das ist so diese Schockstarre. Und damals brauchte man es halt zum Überleben. Heutzutage hat sich das etwas abgewandelt, sich an unsere Umgebung angepasst. Wir sind ja nicht mehr, unser Leben ist ja nicht mehr bedroht, in den meisten Fällen zumindest. Und so sehen die Dinge jetzt etwas anders bei uns aus. Die Starre sieht oft eher so aus, dass man so sagt, ja, die Probleme, die ich habe, die lösen sich schon von selbst. In Davids Fall Goliath, vielleicht wird ihm ja langweilig, vielleicht geht er ja wieder nach Hause. Vielleicht muss man ja gar nicht kämpfen. Oder die Flucht. Heutzutage äußert sich das gerne in der Beschäftigung mit Nebensächlichkeiten aus. In Davids Fall wäre das Beispiel, dass er einfach weglaufen würde. Und was wir heute oft haben, vielleicht sogar der Angriff auf eine Situation. Beim Lernen sind wir wieder bei der Schule zu sagen, dieses Thema brauche ich nicht, voll der Mist, das lerne ich doch nicht. Man greift dieses Thema an, macht es schlecht, das brauche ich nicht, das ist Müll. Und das sehen wir auch oft, wenn man sich mal so brutalere Wahlkämpfe ansieht, dass man da oft den Angriff sieht, den anderen schlecht machen. Wir sind heute in einer Zeit, wo dieser, besonders in der Öffentlichkeit, der Angriff mit Fäusten oder mit Waffen nicht mehr so ganz legal ist. Deswegen muss man sich halt auf Sprache reduzieren. Und das sehen wir halt ganz oft. Wenn Leute etwas aus dem Weg gehen möchte, findet oft das auf einem dieser Wegen statt. Gucken wir uns das Beispiel an, Jesus im Garten Gethsemane. Da kommen die Soldaten, Pharisäer und wer da noch so alles dabei war. Und da ist voll das Gewusel. Die einen Jünger hauen ab, Petrus legt sich mit allen an. Und da können wir schon sehen, der eine greift an. Und was macht Jesus? Er steht über der ganzen Sache, behält einen kühlen Kopf, macht das Ohr wieder dran, dass Petrus da abgehauen hat. Er entschärft die Situation, weil er nicht instinktiv, sondern weil er mit dem Kopf handelt. Er überlegt, was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel ist nicht, die mich jetzt verhaften, platt zu machen, damit ich doch nicht ans Kreuz gehe. das Ziel ist, warum Jesus gekommen ist, dass er für uns stirbt. Und deswegen sehen wir bei Jesus, dass er nicht irgendwelche Ausflüchte findet, sondern er hat ein Ziel, auf die Erde zu kommen, für die Menschen zu sterben, und er zieht es durch, knallhart, ohne zu fliehen. Er hätte jederzeit abhauen können, sagen, Engel, holt mich ab, ich will nicht mehr. Oder er ist Gott, er könnte angreifen, alle fertig machen, kein Ding. Aber er hat die Sache durchgezogen. Und darin ist Jesus uns ein gewaltiges Vorbild, dem er uns zeigt, als Menschen haben wir zwar den Drang, in schweren Situationen irgendwie auszuweichen, zu flüchten, aber was nützt uns das im Endeffekt? Schaut man dann in der Zukunft mit einem kühlen Kopf auf solche Situationen, denkt man, was für ein Mist hat man da eigentlich gemacht? Gucken wir uns das etwas breiter an, was Jesus in Gethsemane gemacht hat. Wir lesen am Anfang, dass er gebetet hat, seine Jünger dazu animiert hat, kommt, macht mit, das ist eine schwere Zeit für mich. Und er hat wirklich sehr doll gebetet, steht, er hat Blut geschwitzt. Das war ihm richtig wichtig. Und darin hat er die Verbindung zu Gott gesucht. Und wir haben in der Kindergeschichte gehört, wie wichtig so eine Verbindung sein kann. Ist die Verbindung schlecht, dann kann es halt böse Auswirkungen haben. Und deswegen nimmt Jesus sich viel Zeit, die Verbindung stabil zu halten. Und er drückt dort sein Vertrauen aus zu Gott und spricht ihm sein Gehorsam zu. Er sagt so, am liebsten würde ich es nicht tun, so von den Menschen. So, wenn es möglich ist, dass der Kelch an mir vorübergeht, das wäre echt, echt gut, wäre das. Weil mal ganz ehrlich, wer hat denn Lust, Schmerzen zu spüren, an ein Kreuz genagelt zu werden, verspottet zu werden? Wer hat da schon Bock drauf? Und das ist verständlich, dass Jesus sagt, menschlich gesehen habe ich absolut keinen Bock. Aber ich tue, was du möchtest, sagt er zu Gott. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für uns, weil Jesus zeigt, für ihn ist nicht alles ein Klacks. Für ihn ist diese Situation, wo er als Mensch auf der Erde ist, eine schwere Situation. Er hat die Option, ganz leicht zu entfliehen. Das ist sehr, sehr schmackhaft, ist das. Und es ist ein großes Zeugnis von Stärke, da nicht Ja zu sagen, sondern wirklich durchzuziehen und nicht Ausflüchte zu finden, obwohl man ja Gründe dafür vielleicht sogar hätte. Und so sehen wir bei Jesus und auch bei David, dass sie die Verbindung zu Gott halten, dass sie Gehorsam ihm zusprechen, ihm vertrauen und ganz wichtig, dass sie sich der Situation stellen. Denn erst wenn sie sich der Situation stellen, können sie beweisen, dass ihr Vertrauen auch wirklich Vertrauen ist und nicht nur einfach dahergesagt, dass die Leute das gut finden. Und die Nebensächlichkeiten, in denen wir uns gerne verlieren, der eine mehr, der andere weniger, die können ganz banal sein. Der eine ist in der Uni, muss 20 Seiten lange Ausarbeitung schreiben, schreibt eine Seite und denkt, boah, 19 Seiten noch. So Staffel Netflix geht ja eigentlich klar, ich habe ja noch eine Woche. Das wäre eine Flucht. Logisch, komplett dämlich, aber es ist interessanter, es ist leichter. Man geht gerne den Weg des geringeren Widerstands und kann dann vielleicht sogar es schaffen, diese Gefühle, dass man es eigentlich tun sollte, auszuknipsen, wenn der Film sehr spannend ist und einen richtig fesselt. Diese Nebensächlichkeiten können aber auch viel wichtiger erscheinen. Gucken wir uns eine Textstelle an aus Lukas 9, Verse 59 und die folgenden. So. Okay, Lukas 9, Vers 59 und folgende. So, da. Und da sprach zu einem anderen, und er sprach zu einem anderen, also Jesus zu jemandem, folge mir nach. Da sprach er aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir jetzt vorher noch Abschied bei meinen, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und diese Ausreden, die klingen ja gar nicht so unwichtig. Wer geht dann weg, ohne Tschüss zu sagen? Wer geht dann weg, ohne den Vater zu beerdigen? Das muss ja irgendjemand machen. Und da sehen wir, dass die Ausflüchte, die wir gerne anwenden, nicht immer so einfach zu erkennen sind, sondern manchmal wirklich als wichtig erscheinen, doch nicht so wichtig sind wie die eigentliche Aufgabe. Hier ist es, das Wort Gottes zu verkündigen, Jesus nachzufolgen. Und da müssen wir entscheiden, was machen wir in solchen Situationen? Wir müssen sie erkennen und dazu ist die enge Verbindung zu Gott unwahrscheinlich wichtig. Das Vertrauen zu ihm, dass er wirklich einem leitet und man muss mutige Schritte gehen. Denn was werden diese Männer tun hier in dieser Geschichte? Er geht nach Hause, sagt Tschüss und dann sagt die Mutter oder die Frau, oh, komm, bleib noch ein bisschen, hier gibt's Kuchen. Dann kommt der Vater, sagt, Junge, wir müssen hier noch das Dach reparieren, das regnet immer rein. Und am Ende wird das nie was mit der Nachfolge in diesem Fall. Und bei dem anderen Beispiel, wo er den Vater beerdigen muss, dann geht's weiter, dann muss er ja noch seine Mutter trösten und dann muss er ja noch für sie sorgen, weil der Vater ja tot ist. Und so wird das auch nie etwas mit der Nachfolge. Und somit sind das hier wichtige Dinge, aber Ausreden, wo Jesus am Ende dieses Textes sagt, wer die Hand an den Pflug legt, anfängt und dann so guckt, ah, ich habe da ja noch ein paar andere Sachen, die sind jetzt nicht so schwer wie ein Acker zu pflügen. Acker pflügen ist voll schwer. Und da muss ich ja noch das und das machen, mache ich morgen. Im Endeffekt mache ich das nie. Jesus sagt, wie soll ich mit solchen Leuten arbeiten, sagt er in diesem Text. Ich gebe ihnen eine Aufgabe und die machen was anderes, was vielleicht leichter ist. Und er sagt in diesem Text, solche Leute kann ich nicht gebrauchen. Die sind vielleicht errettet, aber mit denen kann ich nicht arbeiten. Denen kann ich keine Aufgaben geben. Und darin ist David uns ein besonderes Vorbild, aber auch Jesus, wie sie zeigen, sie bekommen Anweisungen von Gott oder sehen diese Probleme und wissen, das ist jetzt dran und das ist schwer, das zu machen. Gegen Goliath kämpfen, da musst du echt viel Mut haben, viel Vertrauen haben. Sich dazu entscheiden, am Kreuz zu sterben, muss man viel Mut haben, muss man das wirklich wollen. Man muss Vertrauen haben zu Gott und man muss zielorientiert sein, nicht irgendwo sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die vielleicht sogar sehr wichtig sind, aber nicht so wichtig wie die eigentliche Aufgabe. Und Gott helfe uns dabei, im Vertrauen mutig und zielorientiert zu handeln durch die Kraft des Herrn. Amen.